Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber was ich an Reisen immer mit am besten finde, ist auf jeden Fall das Essen. Also mal anderes Essen ausprobieren, sich kulinarisch vielleicht mal weiterbilden und ja, wenn man Glück hat, richtig leckere neue Sachen kennenlernen. Also Reisen und Essen, es gehört für mich auf jeden Fall zusammen. Für Franzi und ihren Freund Felix, da muss man sagen, die haben ihre Reise nicht wegen guten Essen gemacht. Die beiden sind 5 Wochen lang durch den Westen der Mongolei gewandert, also durch einen sehr, sehr abgelegenen Teil der sowieso schon extrem dünn besiedelten Mongolei. 400 Kilometer haben sie in diesen 5 Wochen zurückgelegt, nur mit ihren Rucksäcken bepackt. Ja, und zu essen gab es unter anderem Astronautennahrung. Franzi, du hast während der Reise 6 Kilo abgenommen, Felix, du 8 Kilo. Kann man sagen, ihr habt auf eurer Wanderung durch die Mongolei gehungert?
Ein bisschen. Also freiwillig haben wir das nicht abgenommen. Ist auch nicht so, dass wir keinen Hunger hatten. Ganz im Gegenteil, wir hatten andauernd Hunger. Aber man unterschätzt halt, wie viel man wirklich essen muss, um das Gewicht zu halten, wenn man so viel läuft.
Ja, wenn man den ganzen Tag halt unterwegs ist, ne?
Genau.
Ihr seid ja wirklich durch sehr, sehr abgelegene Gegenden gelaufen, wo ihr tagelang einfach keine Menschenseele gesät habt. Konntet eure Essensvorräte ja teilweise nur einmal die Woche dann auffüllen. Wie wichtig ist da wirklich so die Essensplanung im Voraus?
Also ich glaube, die ist extrem wichtig, dass man genau plant, was man braucht. Also bei uns war es so, dass es zum Frühstück Haferflocken gab, zum Mittag ein Stück Energieriegel und abends dann Astronautennahrung oder eben ein bisschen Spaghetti. Und das war wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir auch wissen, wie viele Tage wir mit dem Essen gehen können. Und das haben wir auch vorher genau durchstrukturiert, dass das auch hält.
Habt ihr Astronautennahrung für die ganzen 5 Wochen mitgenommen? Weil die kriegt man ja in der Mongolei wahrscheinlich dann nicht zwischendurch, oder?
Eher schlecht. Wir hatten so geplant, dass wir nicht jeden Abend Astronautennahrung brauchen, sondern ich glaube grob jeden zweiten oder jeden siebten Abend. Der Felix ist da so ein Rechenfuchs. Und natürlich hatten wir auch immer ein paar in Reserve.
Okay.
Für, ja, ist also diese ein Packerl Astronautennahrung als Notfall sozusagen.
Ja, man muss dazu sagen, die Astronautennahrung hört sich jetzt erstmal furchtbar an, aber für uns war es immer so ein kleines Highlight. Und
Diese
Nudeln abwägend dann so in Astronautennahrung verpackt zur Chili con Carne zu essen oder sowas, was sich jetzt hier zu Hause schmeckt, ist furchtbar, aber dort war das so unser Highlight, wo wir uns dann so ein bisschen drauf gefreut haben.
Das heißt, Chili con Carne gab es, was gab es noch astronautennahrungsmäßig?
Chili con Carne war unser Lieblingsgericht, zusammen mit Beef Stroganoff.
Beef Stroganoff war ein Highlight, da haben wir uns teilweise in der Früh schon drauf gefreut.
Genau, das hatten wir auch.
Beef Stroganoff gibt.
Das hatten wir zum Glück auch öfter dabei. Ansonsten gab es verschiedene Variationen von Kartoffeleintopf.
Okay.
Genau.
Aber ihr habt schon gesagt, ihr hattet schon auch einfach viel Hunger, weil man es unterschätzt. Kann man überhaupt so hungrig dann einschlafen?
Man hat ja keine Wahl.
Ja.
Also klar ist es nicht schön und man ist quasi mit dem Geräusch des knurrenden Magens irgendwann eingeschlafen. Das war an manchen Tagen schlimmer und an anderen besser.
Habt ihr euch wirklich immer strikt dran gehalten und nie mal noch einen zweiten Riegel euch reingeschoben?
Nee.
Krass.
Nee. Der hat ja gefehlt am nächsten Tag.
Ihr habt zwischendurch ja auch teilweise, seid ihr bei Nomaden gewesen und habt da auch mal zu essen bekommen. Franzi, da, ich glaube, du musstest den Schwanz von einem Schaf essen. Ist das richtig?
Leider ja, das ist leider richtig.
Wie hat es geschmeckt?
Fett. Anders kann man es eigentlich nicht beschreiben. Also das Schaf ist ja generell sehr fett, weil es im Winter ja wahnsinnig kalt wird. Also da hat es ja öfter mal minus 40 Grad oder eben Temperaturen in dem Bereich. Und dementsprechend fett sind natürlich diese Tiere. Das heißt, man hat halt einen Haufen Fett und da ist, wenn man Glück hat, so ein bisschen Fleisch dran. Mhm. Und der Schwanz ist das Allerfetteste. Ich habe mich wahnsinnig schwer getan, das runterzukriegen. Ich glaube, der Felix auch. Bis wir irgendwann dann den Vergleich mit Wackelpudding gefunden haben und versucht haben, uns vorzustellen, dass wir Pudding löffeln, weil er zumindest die Konsistenz gestimmt hat.
Und wir saßen da immer da und haben uns dann gegenseitig so Blicke zugeworfen und haben dann überlegt, wie wir am besten unseren Teller dem anderen zuschieben. Dass wir es ja auf gar keinen Fall essen müssen, aber da waren einfach so viele Leute in dieser Jurte, es war einfach nicht möglich, es irgendwie zur Seite zu schieben.
Ja, ist dann ja auch keine Option abzulehnen, ne?
Überhaupt nicht. Man muss sich ja vorstellen, man ist da zu zweit und die sind oft zu 10 oder zu 11, weil die ja relativ große Familien einfach sind. Und man sitzt in der Mitte von diesem Kreis und die knien am Boden und schauen einen alle an.
Ja.
Und die wollen natürlich wissen, wie es schmeckt und sind ja auch total stolz, dass sie das jetzt anbieten können.
Ja.
Vor allem auch diesen Schwanz, der ja eine Delikatesse ist. Und wenn ich dann irgendwie 11 Augenpaare so erwartungsvoll anschauen, dann willst du natürlich so tun, als wäre alles super. Ja. Also du willst ja nicht dann irgendwie total angewidert dein Gesicht verziehen. Nee.
Also einfach Augen zu und durch.
Genau.
Ich spreche mit unseren Weltempfängern Franzi und Felix. Die zwei sind 5 Wochen lang durch den Westen der Mongolei gewandert. Insgesamt 400 Kilometer haben sie zurückgelegt. Wir haben eben schon gehört, dass sie ja einige Kilos auf ihrer Reise abgenommen haben, weil sie einfach nicht so viel Essen mitnehmen konnten, um nicht zu stark bepackt zu sein. Und dass das Essen wirklich ganz genau rationiert war. Aber Franzi, Felix, erzähl doch mal ein bisschen von der Natur da. Wie sehr hat euch die Mongolei landschaftlich beeindruckt?
Es hat damit angefangen, als wir da gelandet sind im Westen in Hof, dass wir dachten, wir sind auf dem Mars. Mhm. Also das war wirklich wie so eine Geröllwüste. Die Steine haben aber wahnsinnig schön ausgeschaut, weil die wirklich so unnatürlich orange waren. Und gerade zum Beispiel bei Sonnenauf- oder Untergang hat die ganze Landschaft rot gestrahlt, also diese Steinwüste. Mhm. Und die hat sich dann aber schon relativ schnell stark verändert. Also es ist dann zum Beispiel immer mehr Gras dazugekommen, so ein paar Flussläufe, irgendwann ist man dann wirklich durch so eine, ja, durch eine hohe Steppe gefahren. Mhm. Es hat nach ganz viel verschiedenen Kräutern gerochen. Also da wächst zum Beispiel viel Salbei und Kamille, was man riecht. Also so ein ganz, ganz süßlicher Geruch. Mhm. Und im Verlauf der Wanderung ist man dann eher immer höher gewandert. Also wir waren irgendwann auf über 2000 Metern dauerhaft. Da wird es natürlich wieder weniger Gras und es wird wieder mehr Geröll. Aber alles so ursprünglich, das war eigentlich das, was mich so fasziniert hat. Also es war nicht so, dass man sieht, oh, irgendwo hat mal jemand einen Strauch rausgerissen oder es war halt wild.
Was hat man dann für Schuhe an, wenn ihr da also durch Geröll, also ihr müsstet ja wahrscheinlich einfach extrem gute Wanderschuhe haben, oder?
Die hatten wir ja vorher auch. Wir sind ja vorher auch in den Alpen unterwegs. Wir hatten da ein bisschen leichtere, so mit weicheren Sohlen, weil man ja wirklich sehr, sehr viel läuft. Und man merkt schon, dass es irgendwann auf die Gelenke geht. Aber ich würde fast sagen, zusammen mit dem Rucksack, der einigermaßen passen muss, damit es nicht noch schlimmer ist, sind die Schuhe natürlich das A und O.
Damit man sich keine, auch Blasen, habt ihr euch Blasen gelaufen?
Minimal zwischendurch, erinnere ich mich, und am Ende nochmal. Mhm. Aber ich glaube, das war ehrlich gesagt nicht wegen den Schuhen, sondern weil irgendwann die Socken so steif und dreckig waren, dass die dann gescheuert haben.
Wir haben das auch gar nicht so gemerkt. Also die Füße haben abends dann schon sehr geschmerzt, jeden Abend. Aber wir waren einfach in Gedanken auch einfach immer mit den wichtigsten Dingen beschäftigt. Das heißt, wirklich Wasser filtern, Essen kochen. Und das war alles, was für uns wichtig ist.
Was war denn, also ihr seid ja dann wirklich absolut in der Einöde gewesen, kein Handyempfang, ihr hattet kein Satellitentelefon dabei. Gab es auch mal wirklich brenzlige Situationen?
Es gab zwischendurch eine Situation, wo ich mir wahnsinnig Sorgen gemacht hatte, als der Felix mal weg war. Da waren wir schon 3 Wochen unterwegs. Ich wollte Wäsche waschen am Zelt, nachdem wir es aufgeschlagen hatten. Und der Felix wollte einfach nur Fotos machen gehen. Mhm. Und natürlich wusste ich nicht genau, wie viel Zeit vergeht, weil man guckt ja eben nicht aufs Handy oder auf die Uhr. Aber man weiß ja so ein bisschen, was man macht und wie lange der andere weg ist. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass er wahnsinnig lange weg war. Und ich bin ihn dann auch suchen gegangen. Und das war eine Situation, wo ich mir, glaube ich, zum ersten Mal auf der Reise dachte, boah, wenn ich könnte, würde ich ihn jetzt einfach anrufen wollen und wissen wollen, wo er ist und ob es ihm gut geht. Und natürlich geht das nicht. Und diese Vorstellung, dass man, warum auch immer, plötzlich ganz allein in dieser Einöde sitzt und der andere weg ist und man nicht weiß, wo er ist oder fragen kann, ob es ihm gut geht, das hat mir schon wahnsinnig viel Angst eingeflößt. Und da habe ich auch gemerkt, wie abhängig man eigentlich voneinander ist.
Und das, wo ich es gemerkt habe, ist, wo ich dann so krank geworden bin, ziemlich am Schluss, nach diesem sehr, sehr langen Marsch, wo ich dann auch wirklich Durchfall hatte und mich übergeben musste und einfach auch so einen Erschöpfungszustand hatte. Und dann, wie auch beide gemerkt haben, wie wir so auch jetzt an unsere Grenzen kommen. Und da war ich auch froh, dass einfach die Franzi da war, die einfach mir dann geholfen hat. Und man hat eben nur diesen einen Menschen, der an seiner Seite ist. Und das ist halt eben auch das Besondere an dieser Reise auch für uns gewesen.
Wie geht man damit um, wenn man sich im Vorfeld überlegt, okay, wenn uns wirklich was passiert, wenn der eine richtig krank wird oder, keine Ahnung, ihr brecht euch einen Fuß oder ein Bein und jemand muss Hilfe holen, weil es kommt ja, also man kann niemanden anrufen, der einen dann rettet. Ich stelle mir das ziemlich krass vor, diese Vorstellung zu haben, dass man eigentlich nicht richtig Hilfe holen kann.
Ich glaube, man blendet es vor Ort so etwas aus, dass man wirklich dann nicht so viel drüber nachdenkt vor Ort, wenn das ist. Und ich glaube, auch wenn sich das jetzt ein bisschen lustig anhört im ersten Moment. Ich glaube, das war auch wirklich so ein bisschen unser Wunsch, so völlig losgelöst von allem zu sein und wirklich einfach dort auch nicht die Möglichkeit zu haben, mal irgendwie irgendwo anzurufen, sondern diese Freiheit, die wir gesucht haben, da auch so zu finden. Mhm. Und wir haben uns im Vorfeld viel Gedanken drüber gemacht. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, machen wir uns auch viel Gedanken drüber. Ja. Aber vor Ort selber haben wir das ausgeblendet und haben einfach versucht, auch nicht so viel dran zu denken, wenn sowas passiert.
Ihr wart ja noch nicht so lange zusammen, als ihr damals beschlossen habt, diese Tour zusammen zu machen. Felix, du bist vorher meistens allein gereist und zusammen so eine intensive Reise hattet ihr ja auch noch nicht gemacht. Wart ihr am Ende von diesen 5 Wochen überrascht, dass ihr noch zusammen wart?
Also ich habe, wenn man mich kennt, also ich bin sehr, sehr viele Jahre auch, ich hatte auch schon eine Weltreise davor gemacht und ich war sehr viel alleine unterwegs und habe mir das auch nie vorstellen können, mit jemandem zu reisen. Und habe dann die Franzi kennengelernt und wir haben das dann getestet und waren dann auch erstmal in Marokko und dann habe ich gemerkt, es funktioniert. Und als wir uns auf diese Reise vorbereitet haben, da habe ich gemerkt, klar, wir haben beide Angst davor, aber das wird schon funktionieren. Wir hatten beide ein gutes Gefühl. Und danach sind wir beide sehr, sehr gestärkt aus dieser Reise hervorgegangen. Also das schweißt einen unglaublich zusammen als Paar. Und ich glaube auch, dass man einfach dann merkt, wenn man sowas schaffen kann, dann kann man andere Situationen, die im Leben auftreten, auch schaffen.
Also ihr seid immer zusammen unterwegs gewesen. Wie schafft man es dann? Ihr hattet ja ein Zelt, 3 Quadratmeter, dass man sich da auch mal ja vielleicht Freiräume schafft. Also gab es auch mal Zeiten, wo ihr dann mal auch mal irgendwie eine Stunde alleine wart oder wart ihr wirklich immer zusammen?
Wenig. Also es gab wirklich wenig Zeit, wo wir wirklich getrennt voneinander waren. Mhm. Es gibt so Rituale, dass jeder seinen eigenen Platz im Zelt hat, das gibt es schon. Aber auch so Momente, wo ich da mal weg war und mal Fotos geschossen habe oder man entfernt sich mal so leicht vom Zelt von dem anderen, aber man lässt ihn auch nicht außer Augen. Mhm. Und man weiß irgendwie, man hat irgendwie auch dann selber Angst, dass irgendwas ist, wenn man weg ist. Und deswegen, man ist schon immer im Sichtweite des anderen.
Ja, ich glaube, was die größten Freiräume hatte man, wenn man das Zelt aufgeschlagen hatte, da war es natürlich schon so, der eine ist mal zum Baden in den Fluss gegangen, alleine natürlich und hat den kurzen Moment für sich. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir immer nebeneinander hergelaufen sind, tagsüber, sondern meistens war der Felix weiter vorne. Aber ich hatte zwischendurch auch sehr, sehr selten das Gefühl, dass ich jetzt wirklich diesen Freiraum bräuchte. Das habe ich zu Hause mehr.
Was würdet ihr denn anderen Paaren oder auch vielleicht einfach Reisepartnern raten, die auch vielleicht so eine Tour mal machen wollen, was man beachten sollte, damit man diese Reise gut übersteht und sich nicht die ganze Zeit nur irgendwie am Streiten ist oder am Ende ja getrennt auseinander geht?
Ich glaube, man sollte sich darauf zurückberufen, was einem wirklich wichtig ist und dass man in erster Linie wegen der Reise unterwegs ist. Und man sollte auch mal versuchen, Kleinigkeiten, die zu Hause aufkommen, wie der eine hat irgendwie die Zahnbürste wieder liegen lassen, sowas einfach mal auch beiseite zu legen und einfach mal wirklich zu merken, zusammen das zu genießen, wirklich zusammen unterwegs zu sein und zusammen sowas zu erleben. Weil das sind einfach Gedanken und Gefühle, die man ein Leben lang zusammen teilt. Und da zieht man ein Leben lang Energie raus. Und alleine kann man das nicht so gut teilen, da kann ich wirklich ein Lied von singen, als wenn man das jetzt zusammen gemacht hat und in schlechten Zeiten einfach darüber reden kann. Und das ist es auf jeden Fall wert, alle Strapazen irgendwie dann auch zusammen zu überstehen.
Und ich glaube, man muss toleranter sein. Wenn man wirklich so eng zusammen ist, ist es total wichtig, dass man den anderen halt so sein lässt, wie er ist, weil man es auf diesem engen Platz eh nicht ändern kann. Und es führt doch zu nichts, wenn man jedes Mal sagt, oh, warum hast du denn das jetzt oder kannst du nicht mal das? Also ich glaube, man muss einfach noch viel, viel toleranter sein und auch nicht andauernd hinterfragen, warum der andere so ist, wie er eben ist, weil es auch da keinen Spielraum gibt, sich irgendwie noch zu verstellen oder zusammenzureißen, sondern viele Sachen brechen halt einfach so raus.
Da lernt man ja dann viel auch eigentlich für die Beziehung dann zu Hause, ne?
Ja, man lernt viel für die Beziehung zu Hause. Es ist aber schon so, dass man, wenn man dann wieder zurück ist, dass die Kleinigkeiten auch wieder kommen und dass man sich auch leichter über sowas wieder ärgert. Also man ist dann nicht ein Panzer für alle Zeit, der sich nie wieder streitet.
Ja.
Also da sind wir auch beide ehrlich, dass wir vor allem danach, wo wir dann in Situationen waren, wo es deutlich einfacher war, kam dann schon auch viel hoch. Ja,
also
aber man lernt einfach, dass man zusammen und auch alleine alles schaffen kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man irgendwie auch daraus ziehen kann und was dann auch immer wieder in schwierigen Situationen hilft.
Ja.
Franzi, Felix, die Frage ist zwar immer schwer zu beantworten, aber was war denn vielleicht so einer der beeindruckendsten Momente auf eurer Reise?
Ja, für mich war das schon ein Nomadenumzug, der ist ziemlich am Ende passiert und zwar genau in dem Moment, wo Felix krank war und wir in einer ziemlich schwierigen Situation waren, weil wir keine Essensvorräte mehr hatten. Also es war der letzte Tag dieser Etappe und es war auch so geplant, deswegen hatten wir nur noch einmal Frühstück. Und weil Felix aber so schwach war, war nicht klar, ob wir wirklich weiterlaufen können.
Okay.
Wir mussten es aber zum nächsten Ort schaffen. Das war die Schwierigkeit und auch die Sorge, die ich hatte, weil ich schon das Gefühl hatte, dass ich in dem Moment irgendwie die Zügel in der Hand hatte und für uns beide entscheiden musste. Und was für mich so spannend ist, ich habe schon immer dran geglaubt, dass in solchen Situationen irgendwelche Momente passieren, die einem dann Kraft geben, quasi. Und das hat sich auch auf anderen Reisen bewahrheitet. Und ausgerechnet da war es auch wieder so, dass wir morgens aus dem Zelt gegangen sind. Also ich habe mir die Zähne geputzt und stand mit der Zahnbürste im Mund vor dem Zelt. Und der Felix lag noch drin. Und plötzlich hören wir ganz viele wilde Rufe irgendwo aus der Ferne durch dieses Tal schallen, die man gar nicht zuordnen konnte. Also es waren Menschenrufe, es waren aber auch Hufe, die gedonnert haben und Tiergeschrei. Und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Der Felix ist dann auch aus dem Zelt gekrochen. Und das kam immer näher und wir haben uns gefragt, was passiert. Und das, was ich jetzt in wenigen Sekunden oder Minuten hier erzähle, hat sich viel, viel länger erstreckt. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, dass es ja Herbst ist und das ein Nomadenumzug ist. Die ziehen zweimal im Jahr um und auf einer Fläche in diesem Land, die über viermal so groß ist wie in Deutschland, einen von diesen wenigen Nomaden zu treffen, wie er gerade umzieht, ist wahnsinnig unwahrscheinlich. Und wir standen da aber und die sind genau an unserem Zelt an allen Seiten vorbeigeströmt. Und es war so ein Glück und so eine Gänsehaut und so viel Freudentränen, dass man sowas erleben darf, dass das für mich auf jeden Fall ein Moment war, wo ich weiß, das erlebt man nie wieder. Und es war, also irgendwie sollte es auch so sein, weil das genau der Moment war und die Kraft, die wir gebraucht haben.
Habt ihr denn zwischendurch auch mal, also auch wenn ihr wunderschöne Momente natürlich erlebt habt, habt ihr auch zwischendurch mal ans Aufgeben gedacht?
Ans Aufgeben konkret nicht. Nicht, weil wir nicht gern mal zwischendurch wahrscheinlich einfach da geblieben wären, ohne weiterzulaufen, sondern weil es halt nicht geht. Also du kannst halt nicht irgendwann sagen, so, jetzt laufe ich nicht mehr weiter, weil ich keine Lust mehr hatte. Das gab es schon öfter mal, den Gedanken morgens. Aber wenn man nicht weiterläuft, ist es ja nicht so, dass dann irgendwann mal jemand abholt.
Ja.
Also man hat keine Wahl.
Der Taxi vorbei, nimmt er mit.
Genau, und das lernt man irgendwann, dass man sich diese Frage halt nicht stellen braucht, weil man weiterlaufen muss. Aber es gab natürlich Tage, die waren schwierig, die gibt es auf jeder Reise und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das sagt. Natürlich hatte ich zwischendurch überhaupt keine Lust mehr teilweise. Das hat sich dann aber auch schnell wieder geändert. Und es gab Momente wie einmal, als wir an einem Tag 7 oder 8 Mal einen Gletscherfluss durchqueren mussten, der mir wirklich bis zur Hüfte ging und eiskalt war und eine wahnsinnig starke Strömung hatte, wo ich in diesem Fluss stand und mir dachte, okay, das war's jetzt. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen.
Im Fluss.
Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr weiterzugehen.
Als ihr zum See dann zu eurem Ziel gelangt seid und dann hinterher wieder zurück dann auch geflogen seid, was habt ihr da? Habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, erstmal euch richtig erholt? Habt ihr erstmal ein 5-Gänge-Menü gegessen, um das irgendwie aufzuholen von den letzten 5 Wochen? Oder was habt ihr euch gegönnt?
Also ich habe tatsächlich, das Erste, was ich gemacht habe, ist 3-mal Spaghetti Bolognese bestellt. Und so zum Mittag, zum Abendessen und ich glaube fast zum Frühstück am nächsten Tag. Und dann haben wir etwas gemacht, was relativ lustig ist. Und zwar haben wir eine Thai-Massage gemacht in Ulaanbaatar.
Oh Gott, ja.
Und wir haben gedacht, das ist eine ganz, ganz sanfte Massage, wo die jetzt unsere Rücken schön durchkneten. Aber dann war das so eine richtige Thai-Massage mit aufeinander rumspringen und im Kreuz reinspringen. Und das war die absolute Hölle.
Ja.
Es war überhaupt nicht schön.
Okay, also keine Thai-Massage am Ende von so einem
Wind, würde ich nicht zuraten.
Nicht zuraten.
So, das sagen Franzi und Felix, unsere Weltempfänger im Early Bird. Und ihr könnt uns auch von euren Reiseabenteuern erzählen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns eine Mail schreibt und berichtet. Also wenn ihr zum Beispiel meinem Osterhasenkostüm auf den Mount Everest gestiegen seid oder so. Es darf auch ein bisschen weniger ausgefallen oder spektakulär sein. Auf jeden Fall schreibt uns eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de und ja, vielleicht unterhalten wir uns dann auch bald mal über eure Reiseabenteuer, die ihr schon so erlebt habt.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.